Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Jens-Peter Lux.
Ja, das Predigtthema hat sich im Laufe der Woche noch konkretisiert und heißt jetzt Stolz auch in Bedrängnissen? Fragezeichen. Ich werde immer mal wieder gefragt, wenn ich über China berichte, dann haben Leute gehört, in China wird es immer schwieriger, die Situation für die Christen. Und die erste Frage, die dann kommt, ist, stimmt das, dass es der Kirche in China so schlecht geht? Dann sage ich immer, ich kann das eigentlich schlecht beurteilen oder schlecht, als Deutscher kann ich das auch schlecht sagen. Sie haben weniger Spielraum, sie können weniger tun, es ist ihnen mehres verboten, sie müssen mehr im Untergrund tun. Aber ob es der Kirche damit schlecht geht, das ist eine andere Frage. Das letzte Mal, als in China sehr, sehr schwer verfolgt wurde, das war 1949 bis 76 und eigentlich auch noch bis 89, diese 40 Jahre, da hat sich die Anzahl der Christen in China verhundertfacht. Geht es der Kirche schlechter in Verfolgung? Ich wünsche mir sowas nie, ja, das ist ganz klar. Und wir können, also, glaube ich, als Deutsche sollten wir auch nicht zu viel darüber reden, mindestens als Westdeutsche. Die Ostdeutschen sind ja auch noch näher dran an Bedrängnis und Verfolgung. Aber wir als Westdeutsche, wir sollten einfach da einen gewissen Respekt vorhaben. Und deshalb, der Predigttext bringt sogar noch eine andere Gedanke, nämlich den Stolz. Oder wir rühmen uns, wie Paulus es sagt. Ich lese den Text vor. Römer 5, Verse 1 bis 11. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld, aber Bewährung, Bewährung, aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Dreimal steht im Text das Wort rühmen. Wir rühmen uns. Wir rühmen uns der Hoffnung, der Bedrängnisse und Gottes. Und in der Basisbibel steht auch ganz richtigerweise, wir dürfen regelrecht stolz darauf sein. Das ist doch spannend. Meistens, wenn wir über Stolz denken, dann denken wir ja über Dinge, auf die wir stolz sind durch unsere Leistung, durch das, was wir geschaffen haben, was wir geschafft haben. Egal, ob es jetzt ein gutes Zeugnis ist oder eine gute Arbeit, was wir beruflich geschafft haben, Familie, Kinder und so weiter. Das sind alles Dinge, da sind wir stolz drauf. Ich war damals in China stolz drauf, dass ich Vielflieger war, Lufthansa-Senator. Und jetzt bin ich durch meine viele Bahnfahrerei, bin ich ein Platinkarteninhaber der Deutschen Bahn. Das kann man auch stolz drauf sein. Aber dieser Stolz, der ist in der Bibel gar nicht positiv. Vor dem wird eigentlich gewarnt. Jesus zeigt uns zwar eine andere Richtung. Jesus sagt ja in Matthäus 11, ich bin sanft und von Herzen demütig. Und er zeigt einmal ein schönes Beispiel. Da gehen ein Pharisäer und ein Zöllner in den Tempel, um zu beten. Und der Pharisäer, der ist ganz stolz auf seinen Glauben. Der sagt, sieh Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen. Ich faste zweimal die Woche. Ich gebe von allem den Zehnten und. Und der Sünder sagt nur, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, und wir gingen gerechtfertigt nach Hause. Das war der Zöllner. Gott stellt sich zum Demütigen, nicht zum Stolzen. Dieser Stolz, der passt nicht zu uns als Christen. Aber Stolz auf Gott, das ist etwas, was uns die Bibel einlädt. Uns Gottes rühmen, das ist ja was nicht an uns liegt. Ich fahre jetzt, wie gesagt, ich bin viel Bahnfahrer und ich fahre ja immer nach Hannover zur Arbeit. Und da gibt es eine Strecke von Kassel nach Göttingen. Da fahren wir 20 Minuten fast nur durch Tunnels und durch Brücken. Und manchmal, wenn ich mit anderen Leuten ins Gespräch komme, mit Leuten, die nicht so aus der Gegend kommen oder mit Ausländern im Zug, dann bin ich ganz stolz darauf. Da sage ich, vor über 30 Jahren haben sich hier mal Leute durchgesetzt und haben durch den Berg einen Tunnel gegraben und haben über diese Hochbrücken geschaffen. Das ist doch toll, was die bewegt haben. Da bin ich stolz drauf, weil ich Deutsch bin und weil ich auch aus dieser Zeit bin. Ich habe das irgendwie miterlebt. Obwohl ich auch Kassler bin, die Kassler haben sich ja dagegen gewehrt. Die wollten ja nicht den Bahnhof verlegen. Das weiß ich auch noch, das sagen wir jetzt nicht zu laut. Aber ich bin stolz drauf, sozusagen, was da damals passiert ist. Aber das ist was, was überhaupt nicht an mir liegt eigentlich. Ich kann also auf was stolz sein, weil ich Teil einer Sache bin. Ich bin Teil, als Deutscher bin ich Teil dieser Sache, die damals mal passiert ist und von dem wir heute noch profitieren. Und das ist der Stolz, um den es hier geht. Und das, wenn wir uns rühmen, dann rühmen wir uns nicht unseres, sondern wir rühmen uns Gottes. Wir rühmen uns Gottes und dessen, was er getan hat. Und das ist auch der erste Punkt. Wir rühmen uns Gottes, was er getan hat. Und da heißt es ja hier, wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Das ist ganz am Ende des Textes, der nimmt Bezug auf den Anfang des Textes und da heißt es, wir haben Frieden mit Gott. Auf der einen Seite das Schöne, das, was wir haben, worüber wir uns freuen, worauf wir stolz sind. Auf der anderen Seite steht hier was von Frieden mit Gott und von Versöhnung. Und in Vers 9 steht etwas von Zorn Gottes. Und Frieden mit Gott heißt ja irgendwo, sind wir mit Gott denn im Krieg? Oder Versöhnung, brauchen wir denn Versöhnung mit Gott? Das ist wahrscheinlich für die Iraner ein einfacheres Thema als für uns Deutsche. Und vor allen Dingen für die Deutschen, nicht vielleicht für uns auch nicht so, aber wenn wir jetzt so mit anderen Leuten sprechen im Beruf oder auf der Straße, für die wäre das komisch, das Thema. Warum haben wir denn keinen Frieden mit Gott? Ist denn Gott nicht der liebe Gott, der irgendwie immer alles gut macht und alles fünfe gerade sein lässt? Und wir kommen alle in den Himmel. Ist das nicht so? Warum Krieg? Warum Versöhnung? Warum dieses andere? Natürlich stimmt das. Gott ist natürlich auch, Gott liebt uns und so weiter. Das ist alles richtig. Und doch ist das andere, das zieht sich auch wie von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten durch, dass es Sünde gibt, dass wir uns von Gott entfernt haben und dass Gott zornig ist, dass er straft. Wir sehen uns ja immer selber sehr positiv. Ich hatte jetzt am Freitag ein interessantes Erlebnis. Ich war bei der Post in Melsungen. Unsere Post in Malsfeld hat zugemacht. Ich musste also an Melsungen ein Paket abgeben für meinen Sohn. Erstmal habe ich mich schon mal geärgert. Bei der Melsunger Post muss man ja dann parken und muss auch einen Parkschein ziehen. Das mag ich so gar nicht. So, dann habe ich also erstmal mein Auto da schön geparkt, habe den Parkschein gezogen, hingelegt. Und dann gehe ich also so zur Post rüber und da kommt ein Auto angefahren, schnell. Und stellt sich direkt vor die Post ins Parkverbot und eine Frau springt raus mit einem Packen Pakete und rennt direkt vor mir rein. Sowas habe ich gedacht, ja. Da war es plötzlich aus mit der Liebe. Da habe ich gedacht, hoffentlich kommt jetzt das Ordnungsamt und schreibt die auf. Ja, weil die steht ja im Parkverbot. Ja, so ist das mit dem, wir sehen, wenn es um uns geht, sind wir sehr großzügig. Ja, da würden wir sagen, ja, aber wenn es um andere geht, dann sind wir doch, da merken wir sind auch zornig. Und wenn es darum geht, wenn wir jetzt auf die Iraner mal gucken, ja, wenn die merken, wie was mit ihren Leuten zu Hause passiert, dann kann ich mir vorstellen, dass es denen schwerfällt, dass sie sagen, ach ja, Gott ist ja, das ist schon alles okay. Da ist ein Zorn, dann sagt man auch, ich hoffe, dass das, was jetzt passiert ist, was so schrecklich ist, dass sind Menschen gestorben, dass es dafür eine letzte Gerechtigkeit gibt im Himmel. Das will ich eigentlich. Danach sehne ich mich auch. Also wir haben beides in unserem Herzen. Auf der einen Seite wollen wir diese Gnade, auf der anderen Seite wollen wir auch eine Gerechtigkeit. Und je schlechter oder wie schwerer ein Leben verläuft, desto mehr sehnt man sich nach der Gerechtigkeit. Wie ist es mit Menschen, die ihr Leben lang in Sklaverei gelebt haben, als Sklaven geboren wurden damals in Amerika und als Sklaven gestorben sind und ein Leben lang geknechtet wurden? Für die war das ganz klar, dass sie darauf hoffen, es gibt eine Gerechtigkeit. Wenn nicht auf der Erde, gibt es eine Gerechtigkeit im Himmel. Da ist die Gerechtigkeit da, die wir Deutschen gar nicht mögen, weil uns geht es zu gut. Wir haben dieses Thema kaum noch, nur noch bei der Post. Wie bringt Gott das zusammen? Und ich habe hier mal ein chinesisches Schriftzeichen mitgebracht, weil die chinesische Kultur hat viele gute Ideen, die sie in ihre Zeichen reingepackt haben. Und es ist etwas, wo wir unseren Glauben wiederentdecken. Da haben die Chinesen was gewusst. Als die Chinesen über Gerechtigkeit überlegt haben, wie können wir das Wort Gerechtigkeit in ein Schriftzeichen packen? Und zwar nicht die Gerechtigkeit, die Gleichheit, sondern die Gerechtigkeit, ich bin gerecht vor Gott. Ich bin ein gerechter Mensch. Wie haben sie das gemalt? Da haben sie, auf der einen Seite haben sie das Zeichen für Schaf. Das ist oben, das obere Teil. Und man kann mal sehen, so war das früher, das ist also wirklich so ein Bildzeichen. Das war also, sah erst wirklich aus wie ein Schaf, hat sich im Laufe der Zeit mehr und mehr zu dem chinesischen Schriftzeichen Schaf entwickelt, ne? Also oben drüber bei dem Gerechtigkeitsbild, Zeichen für Gerechtigkeit, steht das Schaf. Und unten drunter steht das Zeichen für Ich. Das erkläre ich jetzt nicht, das ist hochkomplex. Aber das Spannende ist doch, die Chinesen haben überlegt, damals vor über 3000 Jahren, wie werde ich gerecht vor meinem Schöpfer, wie werde ich gerecht vor Gott? Werde ich es dadurch, vielleicht die Deutschen hätten vielleicht gemalt, eine Waage. Ja, wir hätten vielleicht gesagt, wir machen eine Waage, einen Strich auf der einen Seite und zwei auf der anderen. Ich bin einmal böse, aber zweimal gut, also bin ich gerecht. So hätten wir vielleicht als Deutsche so empfunden, ne? Ich, der gute Deutsche. Aber die Chinesen haben was erkannt, die haben gesagt, wenn ich gerecht werden will vor Gott, dann brauche ich Blut, ich brauche ein Opfer. Ich habe den Tod verdient vor Gott. Und wenn ich nicht selber sterbe, dann muss ein Tier für mich sterben, das Schaf. Von daher, wenn ich das Schaf über mich halte, das Opferschaf, wenn ein Schaf für mich stirbt, dann bin ich gerecht, dann bin ich rein und dann bin ich richtig vor Gott. Das ist dieses Zeichen. Oder wenn Gott durch das Opfertier auf mich blickt, dann sieht er in mir Gerechtigkeit. Er sieht in mir den Gerechten. Er sieht in mir, dass das, was ich eigentlich verdient hätte, diese Strafe, die auch ich verdient hätte, weil ich ihm bei weitem nicht genüge, die ist sozusagen in dem Schaf, in dem Blut des Schafes, was für mich vergossen wurde, was für mich getötet wurde, stellvertretend, ist das gesühnt. Das haben die Chinesen vor 3000 Jahren schon so versucht in Zeichen zu machen. Wir wissen als Christen natürlich, was dahinter steht. Auch wir wissen, dass Jesus für uns das Opfer ein für alle Male gemacht hat, dass er das Opfertier, das Opferschaf sozusagen für uns und für alle Zeiten wurde. Er ist gestorben für uns. Und da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, so heißt es im ersten Vers, gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch Jesus, wenn Gott durch Jesus auf uns blickt, dann sind wir gerecht und dann haben wir Frieden mit Gott. Das ist diese Botschaft, die vorne dran steht. Jesus hat das selbst auf sich genommen. Und das, da passiert ist, das ist größer als eine Neubaustrecke zwischen Kassel und Göttingen. Das war schon groß. Aber was Gott da gemacht hat, ein für alle Zeiten, für alle Ewigkeiten und von Ewigkeit zu Ewigkeit, was er in der Mitte der Zeit für uns getan hat am Kreuz, das ist etwas, wofür wir ihn rühmen können und wo wir stolz drauf sein können. Und ja, das ist etwas eben, was uns wirklich auch stolz machen kann. Eben aber in diesem positiven Sinne. Nicht, weil das was ist, was von mir abhängt. Und ich kann auch nicht stolz drauf sein, in dem Sinne, dass ich sage, ich habe das und du hast es nicht oder sowas. Ja? Sondern es geht einfach nur daran, Jesus hat das getan. Und darauf können wir stolz sein. Dafür können wir uns rühmen. Und wir können uns rühmen einfach, dass Gott uns begegnet ist und dass wir das verstanden haben. Das ist einfach großartig. Zweitens, wir rühmen uns unserer Hoffnung, weil wir in Jesus gerettet sind. Darum, wir sind vor Gott gerecht und weil Jesus auferstanden ist, darum haben wir die Hoffnung, die lebendige Hoffnung, auch dass wir auferstehen werden nach unserem Tod. Wie tröstig an Gräbern, das zu hören, das zu wissen, wenn Menschen beerdigt werden, die im Glauben gestanden haben, so traurig das ist. Und wir wissen aber doch, haben diese tiefe Gewissheit, er oder sie ist jetzt bei Gott und wir werden uns wiedersehen. Das ist etwas, was so tief und so reich ist. Und wir haben ja jetzt, worauf wir hinausgehen, also was uns erwartet als Christen, haben wir ja gerade zu Neujahr mit unserer neuen Jahreslosung immer wieder gehört. Wenn man nämlich rund um die Jahreslosung drumherum liest, da sprudelt es geradezu ja aus dem Johannes raus, was er an der Schau hat, an der Sicht der ewigen Welt, ja, worauf wir hinausgehen, was unsere Hoffnung ist. Eine Welt ohne Leid, ohne Tod, ohne Tränen. Gott mitten unter uns. Das ist, ja, siehe, ich mache alles neu. Das ist das, worauf wir hinausgehen. Das ist die Hoffnung. Und auch diese Hoffnung können wir uns rühmen und da können wir stolz drauf sein, dass uns Gott das so schenkt. Das ist auch größer als die Brücken. Und jetzt kommt das, was uns eigentlich nicht so direkt erstmal einleuchtet. Wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Bedrängnis haben wir auf der einen Seite ganz natürlich, alleine durchs Älterwerden. Oder manche Leute haben auch mehr Bedrängnisse, da einfach durch ihre Lebensführung, durch Krankheiten, durch schwere Führung. Es gibt dann die anderen Bedrängnisse, an die wir heute besonders denken. Das ist die Bedrängnis durch Verfolgung. Das ist auch was, wo der Paulus hier auch sicher mit dran gedacht hat. Ja, wo auch wir als Gemeinden verfolgt werden und bedrängt werden. Aber warum können wir stolz sein? Warum können wir uns rühmen auch in Bedrängnissen? Und ich möchte ein bisschen tiefer einsteigen mit unserem Text. Das Erste, unser Glaube wird bewährt. Denn so heißt es auch im Text. Unser Glaube wird bewährt. Bewährung heißt ja was Ähnliches, heißt das Gleiche eigentlich wie prüfen. Unser Glaube wird als echt erwiesen. Im Alten Testament, in der Hiob-Geschichte, ist das ja genau die Frage, der Vorwurf, den der Teufel an Gott stellt und sagt, meinst du, dass der Hiob das alles umsonst macht? Nimm ihm mal alles weg, was du ihm geschenkt hast, dann wirst du sehen, wie er dich verflucht. Und dann nimmt er ihm alles weg, seine Familie, bis auf seine nörgelnde Frau und sein ganzes Hab und Gut und seine Gesundheit, alles wird ihm genommen. Und da erweist sich der Glaube als echt, da muss er sich bewähren. Aber das Spannende ist dabei, der Glaube wird in der Prüfung, in der Bedrängnis gestärkt. Und das ist jetzt hier in unserem Text ja so eine Abfolge, die hier steht, so eine argumentative Folge. Da heißt es, wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Also hier wächst etwas in uns. Und Stück für Stück wachsen wir durch Bedrängnisse. Wir werden stärker. So wie Gold geläutert wird im Feuer und von Schlacken gereinigt wird, so bringen Bedrängnisse mindestens die Chance auch, dass wir darin reiner werden, dass wir darin wachsen, dass das, was uns von Gott trennt, dass das weggeht mehr und mehr, dass wir mehr und mehr, dass das Wirkliche, das Zentrum übrig bleibt. Das Spannende ist, dass der Hiob ganz am Ende von dieser ganzen Leidensgeschichte sagen kann, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Vorher hat so vieles Gott letztendlich verdeckt für ihn, aber in dieser harten Leidenszeit ist ihm Gott näher gekommen. Die Augen wurden ihm geöffnet, er hat Gott verstanden. Das ist eine Chance in der Leidenszeit, in der Bewährungszeit. Unser Text stellt nochmal einen ganz interessanten Zusammenhang her. Es ist so ein bisschen abrupt. Paulus kommt ja von der Hoffnung. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben und so weiter und rühmen uns der Hoffnung. Das war ja der zweite Punkt, der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Jetzt geht es ganz plötzlich in eine andere Richtung. Nicht aber allein das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Also nach der Hoffnung plötzlich die Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung bringt. Er redet über die Hoffnung und sagt, die Hoffnung kann aber noch größer werden. Aber es geht durch Bedrängnis. Durch Bedrängnis wird uns die Hoffnung noch klarer vor Augen. Wenn alles andere schwindet, sehen wir Jesus klarer. Wie ein Leuchtturm, der nachts heller leuchtet, wo man das Licht nachts ja viel klarer sieht. So strahlt Jesus wie ein Leuchtturm in der Leidenszeit, in der Bewährungszeit immer klarer in unser Leben. Das Dritte, wir werden Jesus immer ähnlicher. Auch das kann uns Trost geben. Wir sehen in den folgenden Versen ja, was Jesus für uns getan hat. Und wir sehen, dass Jesus für uns gestorben ist, dass Jesus für uns gelitten hat, dass er für uns in Bedrängnis gegangen ist. Und er hat es ja nicht verdient. Anders als wir war er kein Sünder. Er hätte nicht leiden müssen. Er hätte sogar noch nicht mal sterben müssen, weil er nicht unter dem Fluch der Sünde stand. Aber er hat diesen Weg freiwillig gewählt. Er hat gelitten für uns. Manchmal, wenn uns etwas Schwieriges widerfährt, haben wir ja oft das Gefühl so, ja Gott, du bist ja weit weg, du kannst mich ja jetzt gar nicht mehr verstehen. Dir geht's ja gut da oben. Das stimmt nicht. Gott kann uns verstehen. Gott hat das durchgemacht in Jesus. Gott hat gelitten. Gott war in Bedrängnis. Jesus war in Bedrängnis. Er kann uns da verstehen. Und wenn wir in Bedrängnis kommen, können wir ihn auch besser verstehen. Wir können ein bisschen das mehr nachempfinden, was ihn das gekostet hat, das Opfer für uns zu bringen. Wir können uns auch mehr nachempfinden, was uns das erspart hat am Ende der Zeit, was die Strafe Gottes gewesen wäre und was wir jetzt nicht, zum Glück, nicht unsere aller in alle Ewigkeit erleiden müssen, sondern was dann irgendwann aufhört. Das können wir in Bedrängnissen stärker spüren und nachempfinden. Paulus sagt hier im Römer 8, im berühmten Vers, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und alle Dinge, das sind die guten, aber eben auch die schweren, auch die Bedrängnisse. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes. Wir sollen Jesus immer ähnlicher werden. Und in den Bedrängnissen haben wir die Chance dafür, Jesus ähnlicher zu werden, ihm besser zu verstehen, ihm näher zu kommen. Ist schwer, wünsche ich mir nicht. Bin froh um mein glückliches Leben bisher. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Menschen stolz sein dürfen oder dass sie Gott rühmen dürfen, wenn sie das in der Bedrängnis empfinden und selber spüren, wenn sie wissen, Gott hält mich, Gott ist dabei, Gott hilft mir, ihm ähnlicher zu werden, ihn besser zu verstehen, ihn klarer zu sehen. Dieses schöne Lied, Jesu, geh voran auf der Lebensbahn, da heißt es dann in einer Strophe auch, soll's uns hart ergehen, lass uns feste stehen und auch in den schwersten Tagen niemals über Lasten klagen, denn durch Trübsal oder Bedrängnis hier geht der Weg zu dir. Die Leute damals haben viel Bedrängnisse auch gekannt und es ist spannend auch, wo Menschen durch so eine Bedrängnis durchgegangen sind, welche tiefen Lieder dort entstanden sind. Auch die Spirituals, die unter der Sklaverei entstanden sind oder eben dieses Lied. Ich wäre nicht ich, wenn ich jetzt nicht mit Hudson Taylor enden würde. Hudson Taylor hat auch was über Bedrängnis und Leid gesagt. Er hat nämlich gesagt, schweres Leiden bedeutet tiefere Segnung. Unsere Arbeit wird durch Prüfung nicht behindert, sondern vertieft und erweitert. Schweres Leiden bedeutet tiefere Segnung. Unsere Arbeit wird durch Prüfung nicht behindert, sondern vertieft und erweitert. Schwere Sätze. Ich wünsche euch, dass wir nicht so schnell daran kommen, aber wir wissen, wer von euch jetzt im Leiden ist. Ihr dürft wissen, Jesus ist dabei und ihr seid besonders gesegnet irgendwo auch, ja, und ihr dürft darauf auch stolz sein. Es ist jetzt kein Unglück, sondern es ist etwas, was Gott uns manchmal auferlegt, um uns näher zu ihm zu bringen, um uns diese Tiefe auch zu geben, diese Nähe zu ihm. Amen.